Egal wie du lebst, bei A1 Family zählt, was euch verbindet. Und gemeinsam wird's günstiger. Mit A1 Simply Family. Exklusiv für alle treuen A1 Kunden. 60 GB für nur 9,90 Euro pro Monat. Treuen Kunden verbunden. A1.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Paukenschlag bei unseren deutschen Nachbarn. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik scheitert ein Kandidat bei der Wahl zum Bundeskanzler im ersten Wahldurchgang. Friedrich Merz ist jetzt der Erste. Erst im zweiten Wahldurchgang ist der CDU-Chef dann erfolgreich. Wie geht es in Deutschland jetzt weiter? Mit welchem Nachteil startet der neue Kanzler in diese Regierungsperiode? Und was sagt das über das politische System in Deutschland aus? Darum geht's heute. Birgit Baumann, du bist Korrespondentin für den Standard in Berlin. Große Überraschung heute im Bundestag und an dieser Stelle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein kurzer Hinweis. Wir erreichen dich nämlich direkt im Deutschen Bundestag zwischen Tür und Angel mehr oder weniger. Deswegen ist die Soundqualität nicht ganz so gut, wie wenn du bei uns im Studio wärst, aber das ist es in dem Fall einfach wert, denn es ist Großes passiert. Friedrich Merz wollte eigentlich heute zum Kanzler gewählt werden im Bundestag. Hören wir ganz kurz rein, was die Bundestagspräsidentin dazu zu sagen hatte.
Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Birgit, wie kam es denn jetzt dazu? Warum hat er diesen ersten Wahlgang verloren?
Ja, hallo aus Berlin. Wie du schon sagst, heute aus dem Reichstag. Da wollte ich natürlich heute dabei sein bei der Wahl des Kanzlers und dann irgendwann abhauen ins Büro. Aber ich sitze immer noch hier. Es ist das, was man wirklich mit Fug und Recht eine politische Bombe nennen kann. Friedrich Merz sollte heute zum 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Es kam nicht dazu. Er ist im ersten Wahlgang durchgefallen. So etwas hat es überhaupt noch gar nie gegeben. Das Ganze war ungefähr um kurz nach 10 Uhr, diese Worte von Julia Klöckner, die wir schon gehört haben. Ich kann das kurz beschreiben. Wir saßen also alle im Plenarsaal auf den Besuchertribünen, auf den Pressetribünen und es war schon so eine merkwürdige Stimmung, so eine kurze Aufgeregtheit. Man wusste, da stimmt jetzt irgendwas nicht und dann wie ein Lauffeuer, es fehlen zu viele Stimmen, er schafft es nicht. Ja, trotzdem musste Julia Klöckner natürlich ein Ergebnis bekannt geben, das hat sie dann getan und unglaublich dann. Also es hat niemand eigentlich irgendwas gesagt, es war völlige Schockstarre, eben weil es das noch nie gegeben hat. Ich kann auch noch kurz erwähnen, wie das mit den Zahlen ausgeschaut hat. Also es gibt 630 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, das heißt die Kanzlermehrheit, also die Mehrheit aller Stimmen im Bundestag liegt bei 316. Diese Stimmen hätte Merz heute erreichen müssen. Union und SPD haben 328 Stimmen, also deutlich mehr. Man sagt hier 12 über den Durst, das ist eigentlich ganz bequem. Und es hat niemand wirklich damit gerechnet, was dann passiert ist. Weil Merz hätte 316 Stimmen gebraucht, hat aber nur 310 bekommen. Und dann musste Julia Klöckner ganz nüchtern feststellen, er ist nicht zum Bundeskanzler gewählt worden.
Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, Birgit. Das ist ja für uns Österreicherinnen und Österreicher nicht so ganz klar. Bei uns wird der Bundeskanzler ja vom Bundespräsidenten ernannt. In Deutschland muss er sich dem Parlament stellen. Das ist normal, oder?
Ja, das ist völlig normal. Also es geht hier so, es gibt hier einen ganz strengen Ablauf und da ich ja nicht mehr 30 bin, habe ich auch schon mehrere Wahlen mitgemacht. Es ist immer das Gleiche, ne? Wahl im Bundestag, er oder sie, eben heute auch viermal Merkel ist gewählt, wunderbar. Danach geht's ab zum Bundespräsidenten, dort kriegt er die Ernennungsurkunde und in dem Moment erst ist er Kanzler.
Das waren einige sehr ereignisreiche Stunden nach diesem ersten gescheiterten Wahldurchgang im Bundestag in Deutschland. Nimm uns doch vielleicht etwas mit, schilder uns, wie ist das dann weitergegangen, diese Verwirrtheit und auch diese zweite Abstimmung, die dann ja doch relativ plötzlich angesetzt worden ist.
Ja, also das war wirklich ein unglaublicher Tag heute und ich gehe jetzt nochmal zurück um kurz nach 10 Uhr, wie wir jetzt ja schon alle wissen, ist bekannt gegeben worden von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Es hat nicht geklappt. Friedrich Merz ist nicht im ersten Wahlgang zum deutschen Bundeskanzler gewählt worden, schlicht weil ihm Stimmen aus der eigenen Koalition, also aus den schwarzen und roten Reihen, gefehlt haben. Das hat einen unglaublichen Schock ausgelöst und man hat aber auch schnell bemerkt, der Schock ist auch deswegen so groß, weil offenbar wirklich kaum jemand damit gerechnet hat. Es hat nicht mal Probeabstimmungen gegeben in den Fraktionen vorher. Es waren ohnehin alle der Meinung, das geht heute schon durch, passt. Wir haben ja 12 Stimmen über den Durst, wie man hier in Deutschland sagt, also 12 Stimmen mehr als benötigt, das wird schon klappen. Dann hat es eben nicht geklappt. Der Plenarsaal hat sich dann sehr schnell geleert, denn die meisten Abgeordneten sind raus. Es wurden Sonderfraktionssitzungen natürlich sofort einberufen und man beratschlagte, was jetzt zu tun sei. Es gab bald jede Menge Gerüchte, also heute wird auf keinen Fall mehr gewählt. Wann, dann müsste man in den nächsten Tag hineingehen, möglicherweise sogar bis zum Freitag warten. Warum das Ganze? Es wusste eigentlich niemand so genau, wie könnte es jetzt weitergehen, was wiederum zeigt, dass man gar nicht darauf eingerichtet gewesen ist. Sehr bemüht wurden dann in allen Fraktionen das deutsche Grundgesetz und die Geschäftsordnung des Bundestages und es hat sich dann Folgendes herausgeschält. Also es ist schon möglich, am gleichen oder am selben Tag nochmal eine Kanzlerwahl anzusetzen, aber da braucht es eine Zweidrittelmehrheit dafür und diese haben Union und SPD ja bekanntlich nicht mehr. Sie hätten also Unterstützung aus der Opposition gebraucht. Jetzt kann man sagen, okay, dann bitten und fragen wir halt demütig die Grünen, die ja mit denen ist ja halbwegs ein Auskommen, auch wenn sie in Opposition sind, aber das hätte immer noch nicht gereicht. Sie haben auch noch gebraucht, entweder die Linken oder die AfD. Jetzt stellte sich also folgendes Szenario dar, die AfD sagte sogar, ja, ist okay, wir können ja auch heute noch mal wählen, wir würden da zustimmen. Daraufhin sagte wieder die SPD, nein, wir bringen sicher keinen Antrag gemeinsam mit der AfD ein, das machen wir nicht. Letztendlich hat sich dann die Linke unter Anführungszeichen erbarmt und hat gesagt, okay, wir unterstützen diesen Antrag. Wir bringen ihn gemeinsam ein. Das ist dann auch so geschehen und dann konnte um 15.15 Uhr ein zweiter Wahlgang angesetzt werden. Letztendlich hat sogar die AfD zugestimmt, also es war dann auch mit der ganz großen Mehrheit. Also ich kann nur sagen, an diesem Tag heute sind Gewissheiten umgestoßen worden, das hält man nicht für möglich. Aber es war wirklich ein sehr außergewöhnlicher Tag. Naja, und dann ist es eben zum zweiten Wahlgang gekommen, wieder sehr schnörkellos. Abgeordnete wurden gebeten, die Stimmen abzugeben, dann wurde ausgezählt. Ja, und dann um 16.16 Uhr, glaube ich, war es, hat Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, die Sitzung wieder aufgenommen und hat gesagt, ich gebe jetzt das Ergebnis bekannt. Und wie sie es gesagt hat, also recht leicht und locker, da war schon klar, diesmal hat es geklappt. Und so war es dann ja auch. 325 Stimmen beim zweiten Wahlgang für Friedrich Merz und das hat ja dann gereicht.
Birgit, was mich interessieren würde, es waren 310 Stimmen im ersten Durchgang, im zweiten dann eben die bereits von dir angesprochenen 325. Das sind 15 Abgeordnete, denen man, wenn man es böse sagen will, irgendwie etwas eine Wankelmütigkeit vorwerfen könnte. Die haben sich zuerst dagegen entschlossen, jetzt dafür. Was hat sich in diesen paar Stunden Pause so groß verändert?
Ja, das ist eine gute Frage und die wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen noch beschäftigen. Also ganz große Klarheit gibt es überhaupt nicht. Es gibt jede Menge Gerüchte und ich versuche das einmal ein bisschen zu sortieren. Also Szenario 1, man geht davon aus, es gibt etliche Unzufriedene aus den diversen Gründen, die ich ja schon erwähnt habe. Und die haben sich gedacht, na, ich stimme nicht mit. Ob die bewusst sich überlegt haben, selbst wenn es scheitert, ist mir egal, ich stimme nicht mit Ja. Oder ob sie sich gedacht haben, naja gut, dann bin es halt ich. Es wird wohl genügend andere geben, es wird schon durchgehen. Das weiß man nicht. Es war schon zu hören aus den Fraktionen, dass offensichtlich einige dann geschockt waren, weil sie gar nicht wussten oder es war ihnen nicht klar, dass gar nicht am selben Tag noch einmal eine Kanzlerwahl ganz easy stattfinden kann, sondern dass man sich da noch einmal bemühen muss, um das überhaupt hinzukriegen. Also da haben dann offenbar schon die Ersten gesagt, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Es gibt aber auch noch eine zweite Theorie und die lautet, möglicherweise war es der Versuch, wirklich das ganze Projekt zu Fall zu bringen. Einfach zu sagen, wir
wollen das nicht so, wir wollen das nicht mitmachen. Und das war natürlich jetzt die ganz große, spannende Frage am Nachmittag. Und eine Antwort gab es dann eben beim zweiten Wahlgang. Also offenbar haben sich dann doch alle am Riemen gerissen. Ich vermute, dass da wirklich harte Worte auch gefallen sind in den Fraktionssitzungen. Ich vermute mal, dass man auf die Abweichler, die man ja gar nicht kennt, weil es ja eine geheime Wahl war, doch sehr zugegangen ist und gesagt hat, bitte, ihr wisst offenbar nicht, was auf dem Spiel steht. Okay, wir haben es verstanden, ihr habt es jetzt beim ersten Mal euren Unmut kundgetan, aber jetzt bitte beim zweiten Mal muss das klappen. Ja, und dann hat es auch geklappt und insofern geht jetzt diese Theorie wieder ein bisschen in den Hintergrund, dass man da hier ganz groß alles zu Fall bringen wollte. Was wirklich passiert ist, ich glaube, wir werden noch viele Rekonstruktionen hören und lesen von diesem denkwürdigen Tag. Ganz genau werden wir es vielleicht auch nie wissen.
Gibt es denn zumindest einen Verdacht, wir wissen nicht, wer es ist, aber aus welcher Fraktion es sein könnte? Sind es die eigenen Unionsabgeordneten, die Friedrich Merz hier vielleicht ein Hacksal stellen wollten, wie man so auf gut österreichisch sagt, vielleicht ehemalige Laschet- oder Merkel-Anhänger? Oder ist es die SPD, die vielleicht mit dem doch eher rigoroseren Kurs von Friedrich Merz wenig anfangen kann?
Es gibt nur Gerüchte. Es gibt keine Bestätigung. Die einen, also auf der schwarzen Seite sagen sie natürlich, nein, 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 wir waren das nicht, das war sicher die SPD. Es gibt auch Vermutungen, wer es gewesen sein könnte bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Also da wird geschielt auf jene, die in der neuen Regierung leer ausgegangen sind. Also zum Beispiel, also ich möchte aber ausdrücklich vorher schon sagen, ich gebe hier das wirklich nur wieder, ich distanziere mich davon, das ist nicht meine Meinung. Ja, aber man rechnet oder man schaut nach, wer hat denn kein Ministeramt mehr? Es wurde Hubertus Heil genannt, der kriegt nichts mehr, Nancy Faeser ist auch genannt worden. Manche meinen, vielleicht ist die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken auch sehr sauer, ja, weil sie so schlecht behandelt wurde, aber wie gesagt, ich wiederhole mich, ich gebe nur wieder, das sind die Gerüchte, die hier durch den Flur gejagt werden. Bei der Union habe ich derartiges nicht gehört, aber dort betont man auch, nein, nein, wir waren es nicht, auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt zum 10. Mal wiederhole, wir wissen es einfach nicht.
Es war auf jeden Fall ein langer Tag für uns alle. Birgit, das ist wirklich chaotisch und eigentlich, so kennt man die deutsche Politik weniger eigentlich. Blicken ja gerne mal die deutschen Kollegen auf Österreich und schmunzeln vielleicht ein bisschen, wenn es bei uns etwas chaotischer zugeht. Ich frage das jetzt bewusst sehr provokant. Ist die deutsche Politik verösterreichisiert worden?
Das ist eine böse Formulierung. Naja, man kann ja auch nicht alles so eins zu eins vergleichen, auch wenn das politische System sehr ähnlich ist. Aber es bleibt schon von diesem Tag. Also das ist ja das berühmte Debakel und es ist wirklich ein historisches Desaster für Friedrich Merz und auch für die Demokratie im Land. Also die AfD hat sich natürlich sehr gefreut und hat gesagt, naja, schaut her, wohin führt das? Ins Chaos. Wenn die Union mit uns koalieren würde, dann wäre das alles ganz anders.
Was bei Friedrich Merz zumindest in der Vergangenheit aufgefallen ist, er hat sich ja schon einmal verschätzt. Ich erinnere daran, dass er, nachdem er und seine Partei die Grünen im Wahlkampf teilweise aufs wirklich Schärfste beleidigt und fast schon beschimpft hat, dann von ihnen erwartet hat, dass sie die Zweidrittelmehrheit für sein Infrastrukturprojekt liefern, wo die Grünen dann gleich zu Beginn gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Man hat es dann doch durchgebracht, aber kann es sein, dass Friedrich Merz auch eine Person ist, die Schwierigkeiten damit hat, den Raum zu lesen, wie man so schön sagt?
Ja, das wird hier sehr heftig und intensiv im Moment diskutiert und ich möchte auch noch mal erinnern dran, genau an das, was du gesagt hast, diese Milliardenpakete, sie sind ja letztendlich gekommen, aber Friedrich Merz musste sehr große Zugeständnisse machen. Ein großer Teil dieser Milliarden, das musste er den Grünen zusagen, fließt jetzt in Projekte für den Klimaschutz. Das war von ihm an von Anfang nie so geplant und man hatte sich damals schon gedacht, denkt er da irgendwie nicht weit genug mit oder was ist da los? Also wie stellt er sich das vor? Das ist einfach so, sagt, naja, ich brauche das jetzt und die Grünen müssen mich halt unterstützen. Das ist damals schon als sehr unsensibel und eigentlich auch unvorbereitet aufgefasst worden. Und also der heutige Tag schlägt ja genau in dieselbe Kerbe. Also Merz war da also auch sehr siegessicher und von sich eingenommen. Das ist er eigentlich ziemlich oft. Ja, und finde ich jetzt ganz interessant, weil Olaf Scholz war das auch. Der hielt sich auch immer für den Allergrößten und dass er alles kann. Und diesbezüglich bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, weil Friedrich Merz wollte ja eigentlich alles besser machen.
Eine Blamage auf jeden Fall, aber ist es tatsächlich so schlimm, wie es beispielsweise der CSU-Chef aus Bayern, Markus Söder, schreibt? Ich lese das ganz kurz vor. Er schreibt nämlich auf Twitter, oder inzwischen heißt es X, das Scheitern des demokratischen Prozesses könnte ein schlimmer Vorbote für die Verhältnisse wie in der Weimarer Republik sein. Ganz kurz zur Information, Weimar, die Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, die dann in Nazi-Deutschland geendet hat. Eine sehr unstabile Demokratie, könnte man vielleicht so sagen. Ist das nicht etwas übertrieben, Birgit?
Es sind, sagen wir mal so, es sind sehr starke Worte. Und er hat sie heute auch nicht nur geschrieben, er hat sie auch ausgesprochen. Markus Söder war immerhin der erste Parteivorsitzende, der sich also zu Wort gemeldet hat und in München, und er hat einen ganz neuen Ton angeschlagen. Er hat ja so ein bisschen die Art, alles immer ein bisschen ins Lustige zu ziehen, ins Lächerliche. Hat gestern noch gesagt, vergeigt es nicht, und hat damit die heutige Kanzlerwahl gemeint. Naja, ist dann anders gekommen. Er war heute sehr, sehr ernst. Man hat gemerkt, er ist sehr persönlich betroffen, und dieser Vergleich mit Weimar ist natürlich schon, ist schon schwerwiegend. Ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, ich möchte es eigentlich gar nicht so schlimm sehen. Andererseits, wenn man sich die Reaktionen der AfD anschaut, also Alice Weidel, die Partei- und Fraktionschefin, hat sofort gesagt, man muss das langsame Sterben des Friedrich Merz, wie sie es genannt hat, beenden, und wir brauchen sofort Neuwahlen. Man weiß, worauf das zielt. Also jetzt, weil am 23. Februar ist ja die Union noch stärkste Kraft geworden, die AfD ist aber schon an zweiter Stelle. Zwischendurch hat es Umfragen gegeben, die AfD durchaus an der ersten Stelle sehen. Und das ist natürlich was, was der andere in Deutschland vermeiden wollen. Die Verhältnisse sind instabil. Andererseits muss man sagen, es ist nicht so, dass Deutschland mit diesem heutigen denkwürdigen Vormittag zusammengebrochen ist. Also die Institutionen funktionieren. Ja, man weigert sich ja auch, das Wort Staatskrise in den Mund zu nehmen. Aber einfach ist es sicher nicht im Moment.
Dann blicken wir vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss auf das, über das wir eigentlich heute ausführlicher sprechen wollten, nämlich seine Kanzlerschaft, die jetzt tatsächlich im zweiten Wahlgang fixiert worden ist. Mich würde es schon interessieren, wenn wir jetzt über Friedrich Merz sprechen und du gerade angekündigt hast, dass er da doch durchaus zur Selbstüberschätzung vielleicht hin und wieder neigt. Die Weltpolitik, die wird da wohl wenig Rücksicht auf Friedrich Merz nehmen. Wir haben eine schwächelnde Wirtschaft, eine schwächelnde Industrie in Deutschland, einen US-Präsidenten, der das transatlantische Bündnis mehr als nur anzweifelt. Und wir haben einen Angriffskrieg mehr oder weniger vor der Haustür von Deutschland, nämlich in der Ukraine. Kann Friedrich Merz Weltpolitik? Ist er der Richtige für solche großen Entscheidungen mit wichtigen Bündnissen?
Das wird sich jetzt zeigen, und man muss ja fast fragen, kann er überhaupt Politik? Ja, Politik kann er, aber kann er regieren? Er hat es ja bisher nicht gemacht. Das ist ja wirklich originell, im Gegensatz zu unserem Bundeskanzler Christian Stocker, der immerhin mal Vizebürgermeister von Wiener Neustadt war, hatte Friedrich Merz überhaupt noch nie ein Regierungsamt. Der war nicht mehr Bürgermeister einer sauerländischen Kleinstadt. Ja, und jetzt tritt er eben auf die Weltbühne. Ich habe im Moment keine Ahnung. Also eigentlich, ja, ist er natürlich nicht unsolide, das ist völlig klar, aber nach diesem heutigen Tag, also da wurden die Karten schon sehr neu gemischt, und es geht ja um die ganze Welt. Also wo immer er hinkommt, wird ihn das jetzt empfangen, und natürlich wird man es übertünchen und weitermachen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass das formal ein holpriger Start oder irgend sowas gewesen ist. Es schwingt ja jetzt permanent die Message mit, Friedrich Merz wollte alles so toll und viel besser machen als Olaf Scholz mit seiner Ampel, und dann schafft er es nicht mal eine Kanzlerwahl im ersten Durchgang hinzubekommen. Also das ist wirklich ein sehr tiefer Einschnitt, und ich glaube, das wird bleiben. Und wie er da also wieder herausfindet, jetzt einmal die eigenen Leute überzeugt und dann ja auch irgendwie die Wählerinnen und Wähler, ich kann mir das alles, muss ich ehrlich sagen, noch gar nicht so richtig vorstellen.
Es ist auf jeden Fall ein Riesenrucksack, den sich da Friedrich Merz entweder selbst verschuldet oder auch nicht. Ich glaube, wenn ich dir richtig zugehört habe, werden wir das nie klären, da jetzt aus dem Bundestag und dieser Wahl mitgenommen hat. Birgit Baumann war das aus dem Bundestag zugeschaltet. Vielen Dank für dein Durchhaltevermögen heute und dass du trotzdem noch Zeit für uns im Podcast gefunden hast. Beste Grüße nach Berlin.
Ja, danke und Grüße zurück.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, trotz angeblicher Bemühungen um eine Waffenruhe setzt Russland seinen Angriff auf die Ukraine fort. Bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew werden mindestens 11 Menschen verletzt. Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt, wenige Tage vor der Gedenkfeier in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger reist am 9. Mai gemeinsam mit EU-Kollegen nach Lviv. Zweitens. Die Hamas lehnt weitere Gespräche mit Israel über eine Waffenruhe unter den gegebenen Umständen ab. Zitat: Es hat keinen Sinn, neue Vorschläge für eine Waffenruhe in Erwägung zu ziehen, solange der Hunger- und Vernichtungskrieg im Gazastreifen weitergeht, so ein hochrangiger Hamas-Vertreter. Israel hatte zuvor die Ausweitung des Armeeeinsatzes und die Eroberung des Gazastreifens beschlossen. Und drittens, heute wird der Privatkonkurs über Karl-Heinz Grasser am Bezirksgericht Kitzbühel eröffnet. Seine Schulden betragen 21 Millionen Euro. Hauptgläubiger sind das Finanzministerium mit rund 7,9 Millionen Euro und die Republik Österreich mit 12,7 Millionen Euro. Im Buwok-Prozess und in der Causa Terminal Tower Linz wurde Karl-Heinz Grasser wegen Untreue und Geschenknahme zu 4 Jahren Haft verurteilt. Innerhalb weniger Tage muss er seine Haft in der Justizanstalt Innsbruck antreten. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal.